HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Scheitern, misslingen, Schiffbruch erleiden oder existenziell bedrohliche Abstürze. Sie gehören heute zu den Erfahrungen, die angesichts des allgegenwärtigen Erfolgdiktats oft verdrängt werden. Eine Gesellschaft, die sich über das Funktionieren definiert, kann Verlierer nicht gebrauchen. Scheitern ist ein lästiges und verschwiegenes Hintergrundrauschen im Universum der Gewinnmentalität. Die Anforderungen, die wir glauben, erfüllen zu müssen, sind hoch. Und umso stärker ist die Scham, wenn sie nicht erfüllt werden. Zurück bleibt meist ein Gefühl der Demütigung. In den spirituellen Traditionen jedoch ist das Scheitern nicht negativ besetzt. Es ist da, weil wir Menschen sind. Und es kann als Möglichkeit gesehen werden, das tatsächlich Eigene zu finden, jenseits der Götzen einer pseudoreligiösen Erfolgsprophetie. Die geht mit Verlierern erbarmungslos ins Gericht, verwendet die Sprache eines strafenden und höhnischen Gottes, der diejenigen maßregelt, die sich durch ihr Scheitern an der Gewinnreligion versündigt haben. Die Berliner Publizistin Christiane Tschirnt beschreibt in ihrem Buch »Wird schon schiefgehen« diesen Zusammenhang aus Schuld, Sühne und Bestrafung.
Wenn jemand gescheitert ist, dann denken wir eigentlich immer automatisch, er oder sie ist selbst schuld, was hat der falsch gemacht. Dann kommt diese Überlegung mit rein, wie können wir den bestrafen und wie kann er sich bewähren. Und wenn man so will, ist diese gesamte Hartz-IV-Gesetzgebung im Grunde genommen auch nichts anderes als die Bestrafung der Gescheiterten. Und was dazu kommt, ist dann auch wieder diese Vorstellung von, die müssen sich bewähren. Also da muss dann plötzlich der bankrott gegangene Elektrotechniker, der mit dessen Geschäft nicht mehr funktioniert, Stöcke im Park aufsammeln und so weiter. Der volkswirtschaftliche Nutzen des Ganzen ist vielleicht da, ist vielleicht aber auch nicht da. Was auf jeden Fall dahinter steht, ist ein moralisches Motiv. Also die Gescheiterten haben sich schuldig gemacht.
Dieses Sich-Bewähren-Müssen, von dem Christiane Tschirnt spricht, drückt sich auch aus in einer Fülle von Büchern, die den Erfolg als leicht erreichbar darstellen. Abstürze sind vermeidbar, so die Botschaft, wenn man nichts falsch macht. Als wenn das wirklich so einfach wäre.
So wie wir das gewöhnlich verwenden, reden wir dann nicht über das Scheitern, sondern über den Erfolg und darüber, wie wir schnellstmöglich wieder auf die Überholspur geraten. Also wenn man sagt, ich nehme das jetzt als Chance, dann ist es ja oft gemeint, dass dann jemand sagt, gut, dass ich damals nicht die mickrige Rolle in der Vorabendserie bekommen habe, denn sonst wäre ich kein Superstar geworden. Man redet dann eigentlich wirklich nicht mehr über das Scheitern. Man guckt sich dann nicht wirklich an, was ist passiert. Wo bin ich jetzt? Wie hat mich das Scheitern verändert? Kann ich eventuell so, wie es jetzt alles ist, auch weiterleben? Man setzt sich nicht mit dem Scheitern auseinander, was immer das dann ist, sondern man bleibt sozusagen in der Logik der Erfolgsgesellschaft.
Das Scheitern wird dann oft wie eine peinliche Krankheit behandelt. Christiane Tschirnt beobachtet, dass sich Teile der Gesellschaft dabei einer Strategie bedienen, die es vermeintlich leichter macht, mit der Möglichkeit des eigenen Versagens fertig zu werden. Das zynische Bloßstellen des Gescheiterten. Besonders höhnisch wird dies in den sogenannten Castingshows im Fernsehen vorgeführt, wo sich Nachwuchstalente mit mehr oder weniger Erfolg als kommende Superstars präsentieren. Die menschenverachtende Schadenfreude, mit der dort gearbeitet wird, wenn Kandidaten in der Auswahl scheitern, hat nach Christiane Tschirnt eine wichtige Funktion. Sie lenkt die Angst des Betrachters vor dem eigenen Misslingen auf andere Personen.
Indem man es so überdreht, rückt es vom eigenen Leben ja schon wieder ab. Wenn wir einen Job verlieren oder verlassen werden oder irgendwelche Ziele nicht erreichen, eine schlechte Abschlussarbeit schreiben, dann ist das ja nicht so spektakulär. Dann ist das ja auch etwas, was nicht punktuell passiert. Da ist ja auch kein Publikum, das zuschaut. Es ist ja viel zäher. Es braucht viel mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht ist es auch so ein Stellvertreter-Scheitern, das insofern funktioniert, als es eben doch wieder nichts mit uns zu tun hat.
Das deutsche Verb scheitern hatte ursprünglich die Bedeutung in Stücke gehen, zerschellen. Zugrunde lag dabei das altdeutsche Wort Scheit für ein gespaltenes Holzstück, Eine einst bestehende Einheit, gemeint ist hier der Holzklotz, wurde also zerstört. Im Verlauf der Sprachgeschichte wurde das Tätigkeitswort dann gleichbedeutend mit aufgeben müssen, misslingen. Der Wiener Lebens- und Strategieberater Gerhard Scheucher hat in zahlreichen Büchern einen fatalen Zusammenhang analysiert. Es sei nämlich meistens nicht das Scheitern selbst, sondern die Angst davor, die Menschen inaktiv, apathisch und depressiv werden lasse.
Es ist einfach diese große Versagensangst, die Leute in einem hohen Ausmaß auch unfrei macht. Die Leute haben lauter Dinge, wo sie irgendwann darüber sprechen, was sie alles gerne getan hätten. Lauter aufgestaute, nicht gelöste Dinge und Aufgaben im Kopf und dadurch wirst du unfrei. Und ich denke mir, man muss auch sagen, ein Risiko eingehen, um selbst Freiheit zu erlangen, um einfach auch diese ungelösten Herzenswünsche, wenn ich sie als solche bezeichnen darf, ein Stück weit in irgendeiner Form zu lösen.
Es kann mitunter besser sein, sagt Gerhard Scheucher, die Erfahrung zu machen, dass man bestimmte Dinge nicht kann, sondern nur will. Allerdings neigt der moderne Mensch zu einem Selbstbombardement mit Entwicklungswünschen und Lebensplanungen, die bei Licht betrachtet zwar nicht zu ihm passen, ihn aber trotzdem unter einen inneren Erwartungsdruck setzen. In solchen Stresssituationen kann es vorkommen, so die Beobachtung Gerhard Scheuchers, dass die Wirklichkeit keiner soliden Prüfung mehr unterzogen wird. Die Folge? Scheitern aus Torschlusspanik, aus der Angst heraus, dass das Leben an einem vorbeisaust. Doch es gibt einige Möglichkeiten, diesen mörderischen Schleifen vorzubeugen.
Das erste ist, einfach auch offen darüber zu reden, was ich gerne haben möchte, was möglicherweise auch die Hemmschwellen und die Barrieren sind in der Zielerreichung, was die Gefahren sind. Der zweite Punkt ist ganz sicher auch der, dass wir in einer Gesellschaft, in der alle nur über Erfolg reden, aber das Gegenteil der Fall ist auch, sagen wir, im Freundeskreis uns viel öfter austauschen über das, was uns Ängste besorgt und bedrückt. Und das dritte, und das ist für mich der wichtigste Punkt, einfach Dinge auszuprobieren, um am Ende auch eine Erkenntnis zu haben, entweder dass es funktioniert hat oder dass es nicht funktioniert hat.
Persönliche Entwicklung, seelisches Gleichgewicht, die Entfaltung der eigenen spirituellen Anlagen. Das sind eher keine Eigenschaften, mit denen sich in der Leistungsgesellschaft Beute machen lässt. Obwohl der Fehlschlag durchaus eines bewirken könnte, den richtigen Zeitpunkt zu einer grundlegenden Umkehr zu markieren. Die Chance, in die Tiefe gehen zu können. Voraussetzung dafür ist allerdings, so Gerhard Scheucher, dass das Scheitern nicht mehr als Kapitalverbrechen gesehen wird.
Wenn heute jemand droht zu scheitern, wenn jemand Fehler macht, ist die gängige Regel noch immer Rübe ab. Und ich habe in all den Jahren, wo ich mich mit dem Thema Scheitern beschäftige, habe ich, glaube ich, eine Handvoll Unternehmen und Organisationen kennengelernt, wo es wirklich eine Kultur des Umgangs mit der Schattenseite des Lebens, nämlich dem Scheitern, gibt. Auch bewusst, so mit dem Hintergedanken, dass Leute sich dadurch weiterentwickeln können, Unternehmen weiterentwickeln können und auch durch die Sichtbarmachung von Fehlern andere daraus lernen können, nämlich Fehler nicht ein zweites Mal zu machen.
Durch die Flexibilisierung der beruflichen Lebensläufe, durch den häufigeren Jobwechsel werden die Chancen zu scheitern in Zukunft steigen. Wenn wir eine neue Aufgabe bekommen, einen neuen Kontext, neue Kollegen, müssen wir erst einmal ungewohnte Regeln und Prozesse verstehen lernen. Das Scheitern wird also in den nächsten Jahrzehnten immer stärker in der Gesellschaft ankommen und nicht mehr diese Ausnahmerolle spielen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts, so der Lebens- und Strategieberater Gerhard Scheucher.
Wir brauchen Ecken und Kanten, wir brauchen diese Merkmale schon deswegen, um uns irgendwo in Diskussionen, Debatten weiterentwickeln zu können, um neue Gedanken entstehen lassen zu können. Und dort, wo alles angepasst ist, dort, wo es keinen Widerspruch mehr gibt, dort, wo alle nur alles hinnehmen, in sich reinstucken und das Gegenteil von dem tun, was sie eigentlich innerlich für richtig halten. Ich denke mir, dass insbesondere Führungskräfte sich überlegen sollten, ob es wirklich Sinn macht und Sinn ergibt, die Ja-Sager permanent zu befördern und das kritische Potenzial in eine Ecke zu drängen.
Doch wie kommt es eigentlich, dass Betriebe, Unternehmen und Organisationen sich mit Verarbeitung katastrophaler Bauchlandungen so schwer tun? Warum müssen Krisen erst immer so mächtig werden, bevor wir aus einem solchen Scheitern irgendwelche Schlüsse ziehen?
Ich glaube, es gibt hier einfach auch den Effekt, dass wir so viele Krisen einfach überproportional darstellen. Ich glaube, dass die Krisen tagtäglich überall stattfinden, öfter als wir das glauben, aber wir halt auch dazu neigen, in der Gesellschaft an und für sich, auch die Medien selbst, immer nur von den Sonnenseiten des Lebens zu schreiben. Und es führt dazu, dass wir als Gesellschaft, dass wir auch als Individuum ein vollkommen falsches Bild vom Erfolg haben. Wir blenden konsequent die Geschichten, die zum Erfolg geführt haben, aus und nehmen nur den Moment des Erfolges wahr.
Verlierer werden gebraucht, weil man sonst die Sieger nicht wahrnehmen könnte. Der Imperativ unserer Zeit, mach mehr aus dir, du kannst alles, suggeriert, dass materieller Reichtum nur eine Frage des guten Willens ist. Gefährlich wird es dann, wenn diese von außen kommenden Maßstäbe ungeprüft übernommen werden. Der Einzelne kann dann in den Sog einer Lebensplanung geraten, die zwar nicht von ihm stammt, der er aber trotzdem folgt. Das könnte zu einer seelischen Überforderung werden, die im schlimmsten Fall in die Psychiatrie führt. Birgit Krenz-Kanyak, Pfarrerin im westfälischen Gladbeck, arbeitet seit Jahren als Seelsorgerin in einem psychiatrischen Krankenhaus. Sie beschreibt, wie Menschen kollabieren können, die in den Bann der Erfolgsversprechungen geraten sind und schmerzlich erfahren mussten, dass sie selber dabei auf der Strecke blieben.
Ich kenne so Kollapse in Suchtexzessen, dass jemand über eine gewisse Zeit lang säuft, über eine lange Zeit Tabletten nimmt und er an einen Punkt kommt, wo sich die Frage stellt, sterben oder leben. Eine andere Form von Kollaps, die ist dann eher psychisch, sei es, dass jemand nicht mehr funktioniert in einem ihm vertrauten Sinn. Also wir können nicht mehr zur Arbeit gehen, das Aufstehen fällt schwer. Alltägliche Anforderungen, die wir eigentlich mit links machen, sind wahnsinnig anstrengend und es entsteht so ein Gefühl, ich lebe, aber ich gehöre nicht wirklich zu der Gemeinschaft der Lebenden, ich gehöre nicht wirklich dazu, so ein Fremdheitsgefühl.
In diesem Gefühl des Ausgestoßenseins, von dem Birgit Krenz-Kanyak spricht, merken seelisch krank gewordene Menschen, dass die Leitlinien ihres Lebens sehr weit von der Realität entfernt sind. Diese Diskrepanz zwischen Erfolgsverheißungen und dem, was tatsächlich erreichbar ist, stößt die Menschen in eine Sackgasse. Manchmal taucht dann auch bei den helfenden Berufen die Frage auf, wer eigentlich die Normen bestimmt.
Wir leben ja nicht nur in dem, wie wir real leben, sondern irgendwann leben wir ja auch in unseren Träumen und Ideen. Ich finde das schwer zu unterscheiden, wo die Messlatte wirklich herkommt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie irgendwann so ein Teil von mir selber wird. So, dass ich das kaum noch unterscheiden kann. Sind diese Ideale, das, wonach ich strebe, sind das wirklich Dinge, die sinnvoll sind, die gut sind? Nicht in einem moralischen Sinne, sondern in einem eher ganzheitlichen, umfassenden Sinn.
Der umfassende Sinn, den Birgit Krenz-Kanyak meint, kann auch eine spirituelle Orientierung sein, das Sich-Ausrichten an größeren Zusammenhängen, die nichts mit Profit oder Anspruchsdenken zu tun haben. Eine Situation, in der sich der Kölner Maler und Bildhauer Lars Kaeker vor einigen Jahren befand.
Es war eine Orientierungs- und auch eine Sinnenkrise. Das kann einem vielleicht auch als Künstler schnell passieren, wo man sich von den Normen oder gesellschaftlichen Normen schnell wegbewegt und da oft in dünner Luft unterwegs ist. Da kann das dann häufig auch an existenzielle Grenzen auch führen. Und diese Frage, wozu bin ich da, macht das Sinn, was ich tue oder warum lebe ich oder für wen? Das waren so Fragen, die dann mich irgendwo immer mehr interessierten und ich merkte auch, dass ich mein eigenes Leben in so eine Sackgasse reingefahren hatte und da suchte ich einfach nach konkreten Antworten.
Nach einer schweren Lebenskrise war er lange auf der Suche nach seinem Platz in dieser Welt, bevor er die Bibel als Lebenskompass für sich entdeckte. Doch zunächst musste er seine Vorbehalte gegen die etablierten Glaubensinstitutionen beiseite schieben.
Ich habe in meinem Leben sicherlich auch schon vieles an Mist gebaut oder an Bruch fabriziert. Also ich bin also auch schon mit dem Scheitern konfrontiert worden. Und wenn für mich ein Bild entsteht, dass in der Kirche nur Leute sitzen, die moralisch einwandfrei sind oder nicht sündigen, ne, oder ganz besonders heilig sind, dann schreckt mich das ja ab. Und die Bibel sagt ja was ganz anderes, ganz im Gegenteil. Wenn du im Sumpf steckst oder wenn dein Leben an die Wand gefahren ist oder du nicht weißt wohin, dann kannst du vor Gott treten. Das ist ja auch die Geschichte mit dem verlorenen Sohn. Der landet im Schweinestall, hungert und der verlorene Sohn ist ganz unten und geht zurück zum Vater. Und anstatt dass der Vater ihm eine Standpauke hält, empfängt er ihn mit offenen Armen und feiert ein Fest.
Lars Kaeker fand in der Bibel und im Christentum nicht Trost oder Erklärung für sein Scheitern, sondern eine Fülle von Geschichten, die das Misslingen zum Thema hatten und es nicht als Fehlverhalten darstellten. Und war dabei fasziniert von dem Spruch des griechischen Weisen Zenon: »Erst als Schiffbrüchiger bin ich glücklich zur See gefahren.« Er sah es als einen Hinweis darauf, dass Scheitern etwas urtümlich Menschliches ist, eine Eigenschaft und kein Makel. Er spürte, dass er nicht alleine war. Eine Erkenntnis, die der Seelsorgerin Birgit Krenz-Kainjak in ihrer Arbeit häufiger begegnet.
Eigentlich, denke ich, ist erstmal eine Botschaft seelsorgerlich schlicht gesagt willkommen im Club. Also du bist einer wie wir. Das ist ein menschliches Gefühl, das ist etwas, was dich nicht aus der Gruppe der Menschen rausreißt, sondern eigentlich, was dich in einer ganz besonderen Weise verbindet. Seelsorgerlich heißt ja, ich falle hart auf den Boden. Auch auf den Boden von Tatsachen, die ich vielleicht nicht mag. Ein guter biblischer Zeuge dafür ist Petrus. Petrus, der vollmundig seinem liebsten Freund Jesus verspricht, ich gehe mit dir in den Tod, ne, und am gleichen Abend, und sein Freund sagt ihm das ja vorher, nicht mal mehr zugeben kann, dass er ihn kennt, und scheitert. Und die Reaktion, die erste ist, so heißt es, er geht weg und weinte bitterlich. Er fällt dermaßen brutal auf die Nase mit der Idee, die er von sich hat und von seiner Treue, von seinen Fähigkeiten.
Im Christentum spielen die Gescheiterten, die, die ihren persönlichen oder fremden Ansprüchen nicht genügen, eine zentrale Rolle. Eine der Botschaften lautet: Wer immer nur siegt und niemals das Verlieren kennenlernt, wird sich nur an sich und seine Allmachtsfantasien halten. Der Kronzeuge eines solchen sinnvollen Scheiterns, eines Sieges in der Niederlage, ist nach christlicher Auffassung Jesus von Nazareth selbst.
Denn rein weltlich gesehen ist er ja vollkommen gescheitert. Der ist gestorben, seine Jünger verstreut, er getötet, bloßgestellt, ohne jede Loyalität. Es ist ihm im Grunde der Boden entzogen worden. Und dennoch, die Nachricht von der Auferstehung ist ja die Nachricht, dass dieser, gerade dieser lebt. Und das, denke ich, das ist so eine Kraft, die eigentlich im christlichen Glauben liegt, die Kraft, Lebensvollzüge nicht ganz abhängig zu machen von Erfolg. Das ist eine Verbindung, die ist tödlich.
Ein von außen kommender Beobachter könnte den Eindruck gewinnen, dass wir in einer Kultur der Richtigmacher leben. Alle Projekte und Ideen werden auf ihre Machbarkeit überprüft, bevor man sie angeht. Passieren Fehler, ist die Reaktion oft ein kollektiv betriebenes Niedermachen der Gescheiterten. Für den Wiener Berater Gerhard Scheucher drängt sich die Frage auf, welches Leben leben wir eigentlich, wenn wir dauernd Angst vor dem Scheitern haben?
Das ist diese Angst, nämlich vor dem Scheitern, ist eine der größten Bremsen für gesellschaftliche Entwicklung und Innovation. Und das, was hier in vielen Fällen beschrieben wird, das ist einfach nicht die Realität. Und es wird leider Gottes in Unternehmensstrukturen über die Medien permanent werden Bilder vermittelt, dass man alles, sagen, wenn man nur ein paar Spielregeln einhält, zum Erfolg schaffen kann, dass man sofort zum Durchbruch kommt und dass man ja nirgends anecken und anstreifen soll. Und diese Unterordnung in vielen Bereichen dazu führt, dass es eine kontinuierliche Weiterentwicklung gibt. Das stimmt meines Erachtens nach gar nicht.
Sozial schwache Menschen und Gemeinschaften sind in diesem Szenario auf die Brosamen derjenigen angewiesen, die über sie entscheiden. So sieht es jedenfalls der Bonner Theologieprofessor Hans-Jürgen Findeis. Er berichtet unter anderem von Abiturienten, denen bereits in der Studienberatung haarklein vorgerechnet wird, wie viel Geld sie beispielsweise durch ein Theologiestudium verlieren würden. Die wirtschaftliche Kalkulation, so Hans-Jürgen Findeis, stehe dabei im Vordergrund. Exzellenzförderung und Elite-Universitäten sind angesagt, nicht die persönliche, spirituelle Entwicklung.
Das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation für die Gesellschaft. Und es ist eine Aufgabenstellung, die insbesondere die Kirchen aufruft, sich wieder auf die Seite der Marginalisierten, Stigmatisierten, auf die Seite der Verlierer zu stellen, damit diejenigen, die keine Stimme haben, eine Stimme bekommen. Darin wäre das Christentum heute nicht nur als eine individuelle Wegleitung bedeutsam, sondern eben auch als ein gesellschaftsprägender Faktor, wieder neu aufgerufen, sich dieser eigenen Tradition zu stellen und das auch in die Gesellschaft hineinzubringen.
Scheitern als Chance, eine von Erfolgsgurus oft gebrauchte Formel, um zu suggerieren, dass dem endgültigen Volltreffer im Leben zum guten Schluss dann doch nichts mehr im Wege steht. Der Absturz, die Pleite, Episoden, die immer gerne auf der Cocktailparty nach dem nächsten guten Geschäft zum Besten gegeben werden. Und nicht als mögliche Abkehr von den Prinzipien der Konkurrenz und des schnellen Profits gesehen werden.
Umkehr meint auch immer wieder Rückkehr zur eigenen Tiefe, Wiederentdeckung des Grundes, von dem her man lebt, eine Klärung des eigenen Selbstverständnisses in der Beziehung zu anderen Menschen, in der Beziehung zu Natur und zu den Sinnordnungen des menschlichen Lebens. Und von daher gesehen, könnte man auch spirituell sagen, ist die Erfahrung des Scheiterns die Chance, eine neue Selbsterfahrung zu machen und auch den Sinngrund, von dem man lebt, den man vielleicht verloren hat, wieder zu entdecken. Und dass darüber nachgedacht wird, kann veranlasst sein durch die Grenzerfahrung. Das heißt noch nicht, dass ich wirklich gescheitert bin, aber dass ich persönlich merke, wenn ich so weitergehe, komme ich in eine derartige Krise, aus der heraus ich mich selbst nicht mehr befreien kann.
Die permanente Eventualität des Scheiterns kann auch bedeuten, die Tiefe der Existenz ausloten zu können. Der christliche Philosoph Augustinus beschreibt es mit dem Satz: Scheitern ist die Pforte, durch die Gott in unser Leben tritt. Im Versagen fallen Ende und Anfang in eins. Es ist Weg und Sackgasse zugleich. Denn wenn wir eine Niederlage erleiden, sagen wir meist nicht, jetzt ist es zu Ende, sondern wir fragen uns, wie soll es weitergehen? Einem Zusammenbruch folgt jedoch auch oft Hoffnung, die Bekanntschaft mit unbekannten eigenen Seiten, neuer Lebensmut. Oder auch die Aktivierung spiritueller Kraftreserven, die bisher brach lagen, so Christiane Tschirnt.
Man springt quasi aus diesem Hamsterrad des immer Erfolgreichseins heraus. Das ist eine völlig andere Logik. Sie versuchen dann nicht auf Gedeih und Verderb wieder dem Erfolg hinterher zu jagen, sondern sie machen es irgendwie. Und wenn es wieder schief geht, dann sagen sie, na gut, ist schief gegangen, nächstes Mal scheitere ich noch besser. Damit verliert das Scheitern seine Bedrohung, weil es einfach eine Sorte Erlebnis wird, mit der sie ständig umgehen. Es ist nicht das, was ihnen den Fußboden unter den Füßen wegreißt, sondern es ist das, mit dem sie täglich arbeiten. Es ist quasi ins Leben mit hineingenommen und es ist nicht mehr nur die Bedrohung. Es ist nicht mehr das, was Angst macht, weil sie rechnen ja sowieso damit und sie versuchen auch mehr oder weniger kreativ damit umzugehen.
In den mythischen Erzählungen wie in den spirituellen Traditionen wird diese kreative Dimension des Scheiterns thematisiert. Der erfolgreiche Feldherr Odysseus scheitert als Seefahrer und dringt in die Tiefen der menschlichen Seele ein. Paulus musste als Christenverfolger scheitern, bevor er zu einem der wichtigsten Vertreter der christlichen Lehre werden konnte. Scheitern wird erst dann zu einem wirklichen Problem, wenn wir es verdrängen, nicht zur Kenntnis nehmen und so tun, als könne alles so weitergehen wie bisher. Unsere Fehlschläge, Reinfälle und Bankrotte sind nicht das Ende der Geschichte. Denn unter Umständen kommen wir so erst unserem spirituellen Kern und dem, was uns wirklich ausmacht, auf die Spur. Spiritualität bedeutet auch, die Kunst, mit dem Scheitern sinnvoll umzugehen.